Fußballzauberinnen und Mädchenträume, der Podcast des Frauen- und Mädchenausschusses im Fußball-Landesverband Brandenburg. Fußballzauberinnen und Mädchenträume, der Podcast des Frauen- und Mädchenausschusses im Fußball-Landesverband Brandenburg.
Ich glaube, diese Sportkultur liebt die USA noch mal deutlich besser. Aber ich glaube, ich habe einfach sehr schnell gemerkt, dass es schon cool ist dort. Es ist wirklich ein anderes, man hat einen anderen Stellenwert als Fußballerin dort. Eine coole Zeit. Also erstmal konnte ich einige Jahre lang sagen, ich spiele Bundesliga.
Ich traf eine junge Frau, die uns heute erzählen wird, warum es für sie normal war, mit Lea Schüller gemeinsam Auto zu fahren. Sie merkte, dass man kein Sprachgenie sein muss, um in den USA Psychologie zu studieren. Warum Corona vielleicht ihre Profikarriere behinderte und dass sie mit ihrem jetzigen Team auch noch das ein oder andere Ziel hat. Aber hört bitte selbst. Mein Name ist Thomas Vidua und ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Podcast. Hallo Nina, stell dich doch mal bitte unseren Zuhörenden einmal selbst vor.
Ja, also ich bin Nina Heberlin. Ich bin 27 Jahre alt und spiele beim FSV Babelsberg 74 Fußball in der Frauenmannschaft.
Du spielst im Tor?
Richtig, ja.
Stimmt. Bist also die dann alles wegverteidigen muss, wenn es davor nicht geklappt hat?
Meistens klappt es ganz gut.
Ja, gerade in der letzten Saison war es ja schon recht gut. Ne? Nun hatten wir ja gerade die WM, das war die EM. Da standen ja auch die Torhüterinnen ganz gerne im Mittelpunkt. Wie hat dir das denn gefallen, was da unsere Torhüterin gezeigt hat?
Ja, es war so spannend, weil in der Gruppenphase hatte sie ja dann doch auch ein bisschen Kritik abbekommen. Ja, weil sie vielleicht ein bisschen an den Ball gehalten hat oder in dem einen oder anderen Spiel auch mal einen Fehlpass oder so gespielt hat. Wo man dann eher gedacht hätte, naja, man will ja irgendwie auch, dass sie so spielt. Mitspielende Torhüter sind ja gewünscht. Und dann, ja, wurde sie ja sozusagen wirklich zur Heldin. Also das war ja schon beeindruckend. Und es ist halt toll, dass es ja auch, sag ich jetzt mal, Männerfußballbereich dann doch auch, also die vor allem diese eine Szene, ne, wo sie dann noch irgendwie nach hinten gelaufen ist und den da von der Linie gekratzt hat. Das hat ja dann wirklich weite Wellen geschlagen und da haben ja auch viele gesagt, dass egal ob männlich oder weiblich, das ist einfach beeindruckend und das ist natürlich toll, dass das dann so viel Leute erreicht und ja, einfach alle beeindruckt, egal ob Mann oder Frau, und das ist natürlich toll. Und ja, man muss schon sagen, sie hat ja überragend gehalten. Und sie war so selbstkritisch die ganze Zeit, was ich, also natürlich wichtig ist, glaube ich, um sich weiterzuentwickeln. Aber wo man schon manchmal dachte, ich glaube, das braucht sie gar nicht, weil sie schon ja überragend gehalten hat.
Dieses mitspielende Torhüterin, ist das auch so dein Ding?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wurde schon von klein auf, also mein Papa war ganz früher mein Trainer und das hat er schon irgendwie immer gepredigt und ja, das habe ich mir auch behalten und würde auch behaupten, dass mir das ganz gut liegt und ja, jetzt vor allem in der letzten Saison, wo es ja auch Spiele bei uns in der Liga gab, wo ich jetzt nicht so gefordert wurde als auf der Linie, habe dann überhaupt irgendwie am Geschehen teilzunehmen, da habe ich dann schon gerne aufgerückt und habe dann sozusagen eher eine Innenverteidigerposition beim Spielaufbau eingenommen. Den Ball ja auch ein bisschen laufen lassen.
Dein Vater war dein erster Trainer?
Ja, nee, nicht mein erster Trainer, aber früh schon mein Trainer. Also in der Bambini war es noch jemand anderes, aber er hat dann irgendwann, wie es oft so ist, wenn man selber irgendwie im Verein bekannt ist, dann wird man doch irgendwann gefragt, möchtest du mich übernehmen? Und dann, ich glaube, F-Jugend oder so hat es dann, war ja dann mein Trainer die ganze Zeit, bei denen ich bei den Jungs war, durch eigentlich, genau.
In welchem Verein war das gewesen?
Also ich komme ja ursprünglich aus NRW, bin in Krefeld aufgewachsen und Der Verein heißt Spiel und Sport Krefeld. Genau, ist also ein Krefeld bekannter Verein, aber spielt dort, also ist nur ein Männerverein, reiner Männerverein, die haben auch keine Frauenabteilung, spielt dort im Kreis in Krefeld mit und dort habe ich sozusagen Fußball spielen gelernt.
Mhm. Bis wie viele Jahre warst du denn bei den Jungs, was du da mitgespielt hast?
Also ich bin nach der D-Jugend gegangen. Oh Gott, wie alt ist man da? Ich glaube so 12.
12.
Genau. Also so, und dann kam die Einladung von Borussia Mönchengladbach. Und das war eh so eine Zeit, wo es dann vielleicht auch schon mal ein bisschen schwieriger wurde bei den Jungs. Jetzt gar nicht fußballerisch, ne? Ich glaube, da hat man als Torhüterin noch mal ein bisschen einfacher als vielleicht auf dem Feld. Aber ja, man ist dann zu Spielen angereist und überlegt dann, ja, wo ziehe ich mich eigentlich um? Oder gibt es hier überhaupt eine Kabine? Oder mein eigener Verein damals, da habe ich mich oft dann in der Schiedsrichterkabine umgezogen. Ja, und es ist dann doch irgendwann einfacher, glaube ich, einfach in einer reinen Mädchenmannschaft zu sein. Wo man sich dann doch mit dem Team auch umzieht, bei den Besprechungen mit in der Kabine so richtig dabei sein kann. Ja.
Und im Tor warst du aber von Anfang an, oder?
Also soweit ich mich erinnern kann, also ich weiß, dass ich in der Bambini nicht im Tor angefangen habe. Es gibt auch noch einige Bilder, wo ich nicht im Tor war. Aber so die Hauptzeit, an die ich mich erinnern kann und die mich auch geprägt hat, da war ich im Tor. Genau. Ich habe dann irgendwann zwischendurch mal so eine Phase gehabt, wo ich nicht so viel Lust mehr hatte. Dann mein Vater habe ich dann in die Verteidigung gestellt. Aber dann ging der Schritt dann doch irgendwann wieder zurück ins Tor. Warum, weiß ich gar nicht, aber hat mich dann doch zurück ins Tor gezogen.
Mhm. Und ab den 10 Mädchen hast du dann in der Rhein-Mädchenmannschaft dann bei Gladbach gespielt?
Genau, also zur U15 bin ich dann zu Gladbach gewechselt und habe dann dort. Wir haben damals noch gegen Jungs gespielt in der U16 Jungsliga. Ich glaube, es war auch Eis oder Liga, was weiß ich.
Also schon gegen Gleichalte.
Ja, genau. Also es war schon, also wir haben mit einer reinen Mädchenmannschaft gegen gleichaltrige Jungs gespielt. Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr, ob es Kreis oder Land war.
Mhm. Weil jetzt ist man ja dazu gekommen, dass die Mädchen bis zu 2 Jahre älter sein können. Mhm. Das heißt also, mit einer U15 würden sie dann hier in Brandenburg halt bei der U13 halt eingegliedert werden, um diesen, ja, körperlichen Vorsprung, den die Jungs ja schon dann irgendwann haben, einzufangen.
Also ich weiß auch damals, dass mir gesagt wurde, wenn ich jetzt dort bei den Jungs geblieben wäre, dann hätte ich auch eine Mannschaft runterwechseln können, also in die ein Jahr jünger sind. Das wollte ich aber auch nicht. Und dann, genau, aber wieso wir gegen gleich alte Jungs gespielt haben oder ja, wer das entschieden hat oder warum das so war, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie wir abgeschnitten haben. Ich glaube, wir waren nicht so schlecht, aber wahrscheinlich auch nicht ganz oben erster Platz.
Naja, wenn es dann fürs Mittelfeld reicht, sage ich mal, rechtfertigt das ja dann doch irgendwo die Einstufung. Ne?
Naja, man hat ja auch, sage ich mal so, Gladbach hat ja auch schon, bei Borussia Mönchengladbach, die haben ja sich auch die besten Mädchen in der Umgebung dann schon auch geholt. Also es war ja schon irgendwie nicht einfach so eine Mädchenmannschaft aus der Stadt, sondern halt die jetzt wirklich auch über die Stadtgrenzen hinaus die Mädels gescoutet hat.
Hm. Sie haben also in der Zeit schon damit angefangen, das intensiver zu betreiben und da die...
Ja, also die haben das schon, also wie die das im Endeffekt gemacht haben oder auf einen aufmerksam geworden sind, weiß ich nicht. Eigentlich, also ich habe damals auch schon Kreisauswahl gespielt. Wahrscheinlich haben die da dann schon ihre Leute gehabt und da kam dann irgendwann die Einladung an den Verein, wo ich gespielt habe, an meinen Vater, ob ich nicht gerne mal zum Probetraining kommen wollen würde.
So, und dann ging es über die Kreisauswahl ja auch noch ein bisschen weiter, ne?
Genau, also ich habe dann noch, also man kam dann in NRW, kam man dann erst noch in ein Stützpunkttraining rein eine ganze Weile und dann war es auch, war ich ja noch in der Niederrhein und so. Haben noch Länderpokal mitgespielt und das war sozusagen die ganze Jugendzeit durch, bis man zu alt wurde.
Gibt es da irgendwelche Spielerinnen, die man jetzt vielleicht irgendwo anders erkennt, mit denen du da gespielt hast?
Also viele, glaube ich, aber wahrscheinlich so der bekannteste Name ist aktuell natürlich Lea Schüller. Wir kommen aus der gleichen kleinen, eine Kleinstadt ist es ja gar nicht, aber wir kommen aus der gleichen Stadt. Sie hat auch bei den Jungs gespielt, in der gleichen Stadt, in der ich halt auch gespielt habe. Deswegen kannte man sich auch da schon durch. Genau. Und dann halt auch schon durch die Kreisauswahl. Und dann sind wir auch immer gemeinsam zur Niederrheinauswahl gemeinsam gefahren. Also entweder sind ihre Eltern mal gefahren oder meine oder beide zusammen und wir saßen dann hinten mit drin. Genau. Und haben dann zusammen nur bei der Niederrheinauswahl gespielt. Bei ihr ging es ja noch mal ein paar Schritte weiter.
Beobachtet man diesen Werdegang denn irgendwie noch besonders?
Es ist natürlich irgendwie cool, das zu sehen. Ne? Also man hat damals ja auch schon gesehen, was sie für eine hervorragende Fußballerin ist. Sie hat ja auch lange noch bei den Jungs gespielt damals. Das hat man natürlich auch mitbekommen. Also mein Bruder hat ja auch lange dort noch in Krefeld gespielt und spielt auch noch. Und Freunde haben in ihrer Mannschaft gespielt. Deswegen hat man das schon alles so mitbekommen. Und natürlich jetzt auch immer noch. Es ist natürlich irgendwie cool zu wissen, dass man irgendwie gemeinsame Zeit Fußball gespielt hat und so ein bisschen den Weg begleitet hat.
Ja, für dich ging dann irgendwann die Schule zu Ende.
Ja.
Das, was man so über dich findet, wird da dann plötzlich, du hörst bei Gladbach auf und man findet dich irgendwo in Amerika wieder.
Genau, also ich habe dann Abi gemacht und schon eine Weile vorm Abi überlegt man sich, ja, wie geht's danach denn weiter? Und ja, dann, ich glaube, aus meiner Mannschaft war das jemand, die gesagt hat, naja, willst du nicht, also hast du es nicht mal gehört, man kann auch mittlerweile über ein Stipendium in die USA gehen. Und ich wollte irgendwie immer ins Ausland gehen, aber den Fußball so ganz aufhören. Ich habe damals ja auch U17 Bundesliga gespielt, beziehungsweise dann war ich ja bei den Frauen irgendwann im Kader, die haben damals noch Regionalliga gespielt. Und da will man ja auch nicht ganz so einfach aufhören mit dem Fußball. Genau, und deswegen war das so ein Zwiespalt, das macht man, und da kam dann irgendwie das mit Fußballspielen und Studieren in den USA und Auslanderfahrung irgendwie sehr, ja, war schon eine perfekte Option.
Wie lange warst du letztlich dann in den USA?
Also ich war dann insgesamt 4 Jahre in den USA, also ja, geplant war eigentlich nur 1 Jahr, ein bisschen Erfahrung sammeln, einfach so ein Auslandsjahr machen, wie es viele vielleicht machen, und mir ging es gar nicht so direkt ums Studium an sich am Anfang, sondern ja, vielleicht ein bisschen Englisch lernen, die Sprache lernen, irgendwie ein cooles Abenteuer zu haben und auch mal auf einer anderen Art und Weise Fußball zu spielen. Aber ich glaube, ich habe einfach sehr schnell gemerkt, dass das schon cool ist dort. Es ist wirklich ein anderes, man hat einen anderen Stellenwert als Fußballerin dort. Und dann kam wahrscheinlich auch noch so, hätte immer noch nicht gewusst, auch nach einem halben Jahr in den USA, was will ich denn eigentlich dann in Deutschland machen? Und ich hatte dort dann angefangen, Psychologie zu studieren, und das hat alles perfekt miteinander zusammengepasst. Und dann habe ich mich irgendwie entschieden, naja, dann ziehe ich das hier doch durch. Und genau, war dann erst 2 Jahre auf einer Uni in der Nähe von Atlanta, also in Georgia, in einem kleineren Kaff. Und habe dann aber nach dem zweiten Jahr oder während des zweiten Jahres schon gemerkt, ja, irgendwie will ich nochmal was anderes erleben. Habe mich dann mit verschiedenen Trainern von den verschiedenen Unis auseinandergesetzt und ja, die kontaktiert, und habe dann nochmal die Uni gewechselt und damit natürlich auch die Fußballmannschaft oder also die Unimannschaft gewechselt und bin dann nochmal nach West Palm Beach nach Florida gegangen und habe da dann auch nochmal auf einem besseren Niveau Fußball gespielt und auch, ja, eigentlich sehr erfolgreich, und es hat auch einfach mega viel Spaß gemacht.
Nun kann ich mir vorstellen, dass, wenn man in ein anderes Land geht, um Fußball zu spielen, dass das eine ist, aber man muss ja schon, denke ich zumindest, sehr gut im Englisch sein, wenn man darüber geht, um zu studieren. Wenn man nicht unbedingt Deutsch studiert.
ja, tatsächlich haben mich auch viel, also ich war wirklich nicht gut im Englischunterricht in der Schule, also meine Noten waren eher so ausreichend. Und deswegen haben mich auch viele angeguckt und gesagt, du willst in die USA, also aus meiner Klasse. Aber also in der Vorbereitung darauf, ich hatte so eine Agentur, die mir geholfen haben, also die heißt Sports Scholarship, oder hieß damals auf jeden Fall so. Und die haben halt viel, sag ich mal, Papierkram, das Organisatorische und den Erstkontakt und so auch übernommen für einen. Und natürlich muss man auch gewisse Englischkenntnisse mitbringen. Man muss auch vorab so Tests machen. Die sind auch so gut nicht ausgefallen bei mir. Ich glaube, wären die ein bisschen besser gewesen, hätte man noch ein bisschen mehr Optionen gehabt. Aber ich habe es mir irgendwie trotzdem zugetraut und ich dachte mir so, naja, wenn ich einmal da bin, dann klappt das schon. Und so war es dann halt auch. Also bin dann sozusagen von Düsseldorf über Frankfurt nach Atlanta geflogen und dort wurde ich dann von meinem damaligen Trainer und dann 2, 3 Mitspielerinnen aus meiner neuen Mannschaft dann abgeholt. Und dann hat man sich halt erstmal irgendwie so ein bisschen mit Händen und Füßen verständigt. Das war natürlich erstmal ein bisschen schwieriger, aber die sind halt super lieb gewesen und genau, das hat dann auch nicht so lange gedauert, bis man irgendwie sich ein bisschen besser verständigen konnte. Also man hat ja keine andere Option. In der Schule ist es noch irgendwie so, naja, wenn ich halt das englische Wort nicht weiß und der Lehrer mich was fragt, am Ende spricht man halt dann doch wieder Deutsch oder mit den Mitschülern. Und da muss man halt irgendwie versuchen zu sprechen. Und ja, dann, ja, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen holprig und mit der Zeit wird es immer besser. Und dann hat man natürlich, also wir hatten auch so ein, also in der Uni hatte ich dann nochmal so einen Englischkurs und sowas, wo die Basics nochmal ein bisschen aufgefrischt wurden. Und das wurde, also es hat immer geklappt. Und man muss dazu sagen, die Professoren waren natürlich auch gnädig mit einem, vor allem am Anfang, ne, wenn die wissen, okay, du bist gerade aus Deutschland angereist, das erste Semester, die ersten Kurse. Ich glaube, da haben die schon mehr Geduld mit einem. Das ist auf jeden Fall. Also es lief gut, muss ich sagen. Ich hatte nicht so viele Probleme.
Ja, fußballerisch lief es ja auch gut in den USA, ne? Da gab es ja auch den ein oder anderen Preis.
Ja, genau. Ja, es lief sehr gut. Also vor allem dann auf meiner zweiten Uni. Da wir in meinem letzten Jahr, das war natürlich ein krönender Abschluss, haben wir dann noch die Nationals gewonnen. Also wir haben ich war ja 2 Jahre auf der Uni, da haben wir im ersten Jahr haben wir unsere Conference gewonnen und dann auch dieses Conference Tournament und sind auch zu diesen Nationals gefahren. Das ist ein ganz anderes System als in Deutschland und haben dann im Finale leider verloren und sind dann nur Zweiter geworden und im darauffolgenden Jahr haben wir den gleichen Weg nochmal bestritten und waren wieder sehr erfolgreich und haben auch Uni-Rekorde oder so gebrochen und dann hat es im Finale endlich geklappt und genau, haben uns dann in meinem letzten Jahr als National Champion gekrönt und ja, ich glaube, im Jahr darauf haben die das gleich sogar nochmal geschafft. Das ist natürlich dann schön, das zu sehen.
Für dich privat gab es doch da aber auch nochmal eine Einzelauszeichnung, oder?
Ja, also ich habe verschiedene Auszeichnungen bekommen. Man wird in so verschiedene Teams gewählt und dann war ich einmal All-American First Team, also das ist so von ganz USA die beste Torhüterin sozusagen. Und dann habe ich noch so ein also es ist ein bisschen schwieriger zu erklären, aber es gibt so einen Preis für Sportlerinnen, die auch nochmal hervorragende akademische Leistungen bringen. Und den habe ich auch nochmal in meinem letzten Jahr bekommen, genau. Und ja, genau.
Also, und irgendwo habe ich gelesen, du hältst noch den Rekord von den meisten zu Null Spielen.
An meiner Uni, genau. Gibt es ja viele Statistiken in den USA, da legen die auch sehr viel Wert drauf. Und da hatte ich dann genau den Rekord mit den meisten, also die nennen es Clean Sheets, wo man halt keine Gegentore bekommt. Und da die meisten Spiele, ich glaube sogar über meine Karriere hinweg. Also, und da muss ich sagen, bin ich auch stolz drauf, weil manche haben ja 4 Jahre Uni-Karriere an einer Uni. Und ich hatte ja nur 2 Jahre Zeit dafür sozusagen. Das heißt, ich habe in 2 Jahren die meisten zu Null Spiele. Aber es ist natürlich auch eine Mannschaftsleistung. Und wir hatten schon eine hervorragende Leistung, also eine hervorragende Mitspielerin. Und genau, und dann nochmal, ich glaube, für die Saison alleine nochmal die meisten zu Null Spiele. Ja.
Ja, du sagst es. Ist natürlich in erster Linie eine Mannschaftsleistung, aber manchmal, wie man ja an Katrin Berger sieht, nicht nur die Mannschaft. Manchmal auch die einzelne Person.
Ne? Es gibt natürlich Spiele, wo man dann auch einfach glücklich darüber ist, dass man der Mannschaft dann auch einfach wirklich weitergeholfen hat. Manchmal ist, ich glaube, das geht halt schnell unter, als wenn man Torwart ist und seine üblichen Job macht. Da ist mal, sind dann vielleicht die Stürmerinnen, die das wichtige Tor vorne schießen, das 1-0 oder das Siegtor am Ende. Natürlich, oder müssen ja nicht die Stürmerinnen sein, aber die Spielerinnen, die die Tore schießen, dann eher vielleicht mal die Heldinnen. Aber dann ist es natürlich, wie man jetzt genau bei der EM ja auch gesehen hat, oft auch mal schön zu sehen, dass ja, auch von den Torhüterinnen so ein Spiel gewonnen werden kann.
Sind halt sehr, sehr häufig die Offensivspielerinnen, die im Fokus stehen, ne? die Tore machen, die sie vorbereiten.
Genau, ja, auf jeden
Fall. Und ich denke mal, gerade jetzt bei der EM mit der Carlotta Wamsa und der, wie heißt sie, die Kett? Franziska Kett, waren ja doch eher zwei Defensive, die da einen ganz tollen Job gemacht haben.
Auf jeden Fall, ne? Ja, vor allem genau bei Deutschland. Das war ja eine krasse Teamleistung, wie da gekämpft wurde. Aber natürlich war dann in den Spielen dann doch der Fokus eher auf der Verteidigung und der Torhüterin.
Da hat sich auch eine Verteidigerin, Außenverteidigerin in dem Turnier groß hervorgetan, die Lucy Bronze. Im Nachgang wurde gesagt, sie hätte die ganze EM mit einem Schienbeinbruch gespielt.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Kannst du dir das vorstellen?
Boah, ich glaube, man als Fußballerin und langjährige Fußballerin und vielleicht auch jemand, der auf sehr einem gewissen Leistungsniveau gespielt hat, weiß man, dass man auch mal eine Saison durchzieht mit oder auch ein Turnier mal durchzieht mit Schmerzen. Aber also ich muss zum Glück sagen, dass ich mir noch nie was gebrochen habe. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, mit einem Bruch Fußball zu spielen. Das ist natürlich schon extrem. Ja, also das finde ich schon beachtlich. Aber dann sieht man natürlich auch, was das für einen bedeutet oder für die Spielerinnen, dass so eine EM, was das für einen Stellenwert hat. Ja, der Erfolg dann der Mannschaft natürlich auch irgendwie im Vordergrund steht oder der eigene Erfolg dann natürlich damit, dass der dann doch vielleicht auch manchmal über die Gesundheit gestellt wird, was man ja, wovon man halten kann, was man möchte, aber man ist ja irgendwie auch nur, also die ganzen Spielerinnen bei der EM, die sind ja da bei der EM, weil sie halt einen gewissen Ehrgeiz einfach schon mitbringen, einen gewissen Willen, der dafür, glaube ich, einfach notwendig ist.
Das denke ich auch, ja, das stimmt. Mal zurück zu den Zu-Null-Spielen. Weißt du, wie viele Zu-Null-Pflichtspiele du letzte Saison hattest?
Am Ende waren es ja dann doch ein paar wenig, aber
ein paar weniger?
Ja, ein paar weniger, als man er sich erwünscht hätte. Nee, aber ich habe jetzt die Zahl gar nicht mehr im Kopf.
Es waren 20.
20, genau. Na, wow. Okay.
Mit den Pokalspielen und halt die Pflichtspiele insgesamt 20. Okay. Finde ich so wenigstens nicht.
Nee, das stimmt. Nee, es hat sich irgendwann so ein bisschen einen Druck aufgebaut, weil man hat sich ja jetzt, also man geht natürlich als Torhüterin schon in die Spiele rein und sagt sich, ich will kein Tor kassieren. Oder die Mannschaft sagt sich, ich will kassieren, hier kein Tor. Aber irgendwann merkt man, okay, es läuft richtig gut. Wir haben hier schon einen ziemlichen Lauf und haben einige Spiele zu Null hintereinander oder in der Saison waren wir ja lange Zeit ohne Gegentor, dass man sich dann schon auch so einen Druck macht und irgendwie jetzt, wir kriegen keins rein, das ist eher wichtig, also das ist uns noch wichtiger als gefühlt vorne eins zu schießen, das jetzt nicht, wir wollen unsere Spiele auch gewinnen, aber ja, das war dann zeitweise schon auch ein cooles Gefühl, aber auch dann ein bisschen mehr Druck natürlich.
Das erste Gegentor der Saison war dann auch gleich die erste Niederlage, ne?
Ja, das habe ich mir auch ein bisschen anhören müssen. Aber ja, es ist ja dann am Ende doch nochmal zum Glück gut gegangen. Man hat sich natürlich geärgert. Alleine auch grundsätzlich jetzt nicht nur über das Tor. Aber ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich geärgert über die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Aber man hat sich vielleicht auch, wir wissen nicht genau warum, es ist ja vieles, was dann dazu führt, aber vielleicht ruht man sich irgendwann ein bisschen darauf aus, dass es so gut läuft, dass man so einen Lauf hat. Aber ja, am Ende haben wir es, glaube ich, dann ja doch wieder gut gedreht bekommen.
Gut, also dieses erste Gegentor war ja auch nicht irgendeine Wald- und Wiesenmannschaft, das war ja nun Grün-Weiß-Brieseland. Da kann es schon mal passieren, sich da ein Gegentor einzufangen.
Ja, die haben ja auch gute Spieler sammeln auf dem Platz. Ne? Da ist, man weiß ja auch in das Spiel gegen Brieseland, oder wenn man da in das Spiel geht, es wird nicht einfach. Die sind super ehrgeizig. Die haben auch erfahrene Spielerinnen in der Mannschaft. Und für so, also für die Mannschaften sind wahrscheinlich, also Brieseland, Stahl, ein, zwei andere Mannschaften wahrscheinlich schon, ist, glaube ich, dann auch, sind wir nochmal eine extra Motivation gegen uns zu spielen und vielleicht sogar, wenn wir mit so einem Streak, mit so einem zu Null-Lauf ankommen, vielleicht auch nochmal mehr. Und
ja, den zeigen wir es heute richtig und kriegen das erst. Genau. Ja. Ist natürlich auch Gegnermotivation dahinter. Ja.
Auf jeden Fall, genau.
So, also nach 4 Jahren USA bist du zurückgekommen nach Deutschland?
Ja, mehr oder weniger freiwillig. Es war ja Corona dann. Also ich habe meinen Abschluss im Mai 2020 gemacht. Und eigentlich wollte ich dort noch ein bisschen Fußball spielen in den USA. Aber ja, es wurde ja alles sozusagen mal kurz unterbrochen oder pausiert und dementsprechend halt auf die Fußballsaison, die dann losgegangen wäre. Ich hatte auch schon ein Team und alles ein bisschen geplant, wo es hingeht. Ja, und dann hat meine Mutter gesagt, naja, wie wäre es, wenn du mal dann zurück nach Deutschland kommst, weil es gab nicht so eine wirkliche Perspektive zu dem Zeitpunkt in den USA. Ich hatte meinen Abschluss in der Tasche. Ich war dann noch eine Zeit bei einer Freundin zu Hause für 2 Wochen. Aber ja, Reisen ging ja auch nicht. Ne? Ich wollte eigentlich auch noch mal ein bisschen in die USA bereisen. Und dann habe ich mir einen Flug gesucht, was auch nicht so einfach war, und bin zurück nach Hause zu meinen Eltern nach Krefeld.
Hättest du denn in den USA die Möglichkeit gehabt, da auch Geld mit dem Fußball zu verdienen? Oder war das noch so auf diesem Amateurniveau, wo es...
Also die Mannschaft, die ich hatte, wäre so semi-professionell gewesen. Das nennt sich Summer League. Das kann man, also ist so etwas unter der Profiliga in den USA. Und man macht das oft, oder viele Spielerinnen machen das, wenn die College-Zeit vorbei ist, die Uni-Zeit vorbei ist, dann hat man ja in den USA eine ganz lange Sommerpause, bis die Uni dann wieder losgeht. Und da gibt es dann so Ligen, um sich weiter zu messen mit anderen. Und da hatte ich auf jeden Fall eine Mannschaft und ich hätte auch alles gestellt bekommen, also Unterkunft und alles, was man so benötigt. Aber da wäre dann kein Geld geflossen. Also man hätte dann da jetzt genau kein Geld für bekommen. Und also außer Unterkunft und Verpflegung natürlich. Genau. Und das wäre auch nur für ein halbes oder für, glaube ich, 3 Monate gewesen. Und danach hätte man dann natürlich gucken müssen. Also ich hatte mich damals in den USA für diesen Draft angemeldet und wurde auch zu 2 Mannschaften eingeladen zum Probetraining. Bei einer war ich und das hat leider nicht geklappt. Das war, glaube ich, auch hochgegriffen. Genau. Und war auch okay. Genau. Und ich hatte dann ein paar Leute oder ein paar Mannschaften aus Europa, aus anderen Ligen, die auf mich zugekommen sind. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt wollte ich dann irgendwann doch eher den Fokus auf mein Studium legen und nicht irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, Spanien, dritte Liga oder Italien, dritte Liga oder zweite Liga Fußball spielen, wo man ja jetzt auch nicht so die Welt verdient.
Mhm.
Und genau, ich wollte nicht mehr alles auf die Karte Fußball setzen und deswegen habe ich mich dann entschieden, dann zurück nach Deutschland zu gehen.
So, dann warst du wieder bei deinen Eltern in Krefeld zu Hause. Mhm. Musstest oder hast du dann noch weiter studiert, obwohl du sagtest ja, du warst in den USA fertig mit dem Studium?
Also ich habe meinen Bachelor gemacht und war dann in Krefeld und habe dann mich um einen Masterstudienplatz beworben in ganz Deutschland. Genau, weil also in Deutschland fing das Masterstudium ja immer zum Oktober an oder auf jeden Fall im Bereich Psychologie immer zum Wintersemester, was dann im Oktober ist. Und deswegen habe ich dann über den Sommer nicht viel gemacht, außer ja, Bewerbung, Uni-Bewerbung und auch Jobbewerbung als Plan B vorbereitet und geschickt. Bin dann auch, deswegen bin ich jetzt, sitze ich nun hier, bin in die Uni Potsdam dann reingekommen. Also ich habe mich wirklich deutschlandweit beworben. Ich war sehr offen, was das angeht, wo es hingehen soll. Ich meine, nach USA ist alles ein bisschen näher. Und man muss auch dazu sagen, dass es nicht so leicht ist, mit einem ausländischen Bachelor in Deutschland in eine Uni reinzukommen. Und ich glaube, von 30 Bewerbungen, Uni-Bewerbungen, haben mich nur 2 Unis angenommen. Obwohl ich eigentlich, also ich habe, wenn man es umrechnet, einen 1.0er Bachelor. Aber das ist halt was mit den Kursen, die man vor Ort nimmt, in dem, also im Bachelor gehabt hat, zu tun. Und da ist jede Uni irgendwie ein bisschen eigen und individuell. Aber Potsdam hat mich angenommen. Genau, und dann war ich dann ab Oktober 2020 Studentin an der Uni Potsdam. Aber halt noch während Corona. Also das war dann alles noch von Krefeld aus online. Mhm.
So, und dann bist du irgendwann nach Potsdam gezogen?
Genau, dann ein Jahr später. Also ich habe dann im Frühjahr 21 wieder angefangen, Fußball zu spielen, also eher mitzutrainieren bei Gladbach. Und dann hat die Uni sich aber irgendwann entschieden, naja, jetzt ist ja alles wieder fein und jetzt können ja alle wieder in Präsenz vorbeikommen. Und dann musste ich doch umziehen und bin dann zum Sommer, also ich hatte schon einen Wohnheimsplatz zum Glück bekommen, viel früher, also schon seit eigentlich Anfang an. Aber was soll ich in einer Stadt, in der ich niemanden kenne, in einem Wohnheim leben, wo ich nicht viel machen kann? Und bin dann aber genau im Sommer 2021 in dieses Wohnheimszimmer eingezogen und habe dann genau in Potsdam seitdem gelebt. Und kurze Zeit später habe ich mich dann bei 74, das ist beworben, aber ich habe meine Mail hingeschrieben, ob ich nicht mal zum Probetraining kommen kann. Also ich habe damals natürlich geguckt, was gibt es für Mannschaften im Umkreis, die auf einem guten Niveau Fußball spielen. Und in Potsdam war es dann 74 und Turbine natürlich. Und Turbine war ist eine U20, glaube ich, oder U23, weiß ich gerade nicht auswendig. Und da war ich dann doch ein bisschen zu alt für. Und deswegen habe ich dann an 74 eine Mail geschrieben, dass ich nicht mal zum Probetraining kommen kann. Und die wurde, ich glaube, sofort beantwortet. Nee, ich habe sofort einen Rückruf bekommen. Ich habe meine Handynummer mitgeschickt, dass ich ja gerne mal vorbeikommen kann, dass sie aber schon 3 Torhüter haben. Aber ich kann es mir gerne angucken. Und da bin ich irgendwie zum Training gegangen, irgendwann im Winter mal. Und habe mich dann zur Rückrunde der Saison bei 74 angemeldet.
Konntest dich also gegen die anderen beiden Torhüterinnen auch durchsetzen?
Ja, also es war, also damals war noch Laura, also damals hieß sie noch Ketzer, jetzt heißt sie ja Gonzalo. Die war noch auch bei 74 und ist ja auch eine hervorragende Torhüterin. Spielt ja jetzt nicht mehr selber, aber war ja eine lange Trainerin bei Union Berlin. Die war auch noch mit dem Tor und ich hatte vielleicht ein bisschen das Glück, dass sie das Pech hatte, dass sie sich verletzt hat oder sie hat sich, glaube ich, weiß es gar nicht mehr, ob es ihr Finger war. Auf jeden Fall hatte sie so ein bisschen eine Verletzungspause. Dadurch konnte ich ein paar Spiele machen. Aber sie hat dann natürlich, als sie dann wieder fit war, die Saison zu Ende gebracht. Und ist aber dann nach diesem halben Jahr oder nach der Rückrunde, wo wir dann auch die Klasse gehalten haben in der Regionalliga, ist sie aber dann Torwarttrainerin bei Union Berlin geworden und hat sozusagen den Platz freigemacht für mich. Ja. Dann war ich, also ich war ja auch super zufrieden bei 74. Ich wurde so super aufgenommen und hatte sofort ein super Verhältnis zu allen Leuten und deswegen war für mich auch klar, dass ich weiterhin bleibe und habe mir dann in der Vorbereitung sozusagen den Startelfplatz erkämpft als Torhüterin. Ja.
Und seitdem auch nicht mehr abgegeben?
Ja, also die Konkurrenz wurde auch mal ein bisschen weniger. Also zeitweise war ich auch als einzige Torhüterin da. Aber ja, na, also klar, den will ich natürlich auch behalten. Also ich spiele Fußball, weil es mir Spaß macht. Aber ich habe ja trotzdem einen gewissen Ehrgeiz.
Man will ja auch spielen, ne?
Genau, ja. Man will ja auch auf dem Platz spielen, genau. Ja.
Ja, dass es weniger Torhüterinnen gibt bei 74 oder es eine Phase gab, habe ich letzte Saison, also Anfang letzter Saison mitbekommen. Da hat der Ivo Zimon bei mir angerufen und hat gesagt, deine Tochter ist doch Torhüterin, wir brauchen unbedingt eine zweite. Und ja.
Wir brauchen immer noch. Also.
Ja, meine Tochter hat aufgehört, Fußball zu spielen. Sie geht wieder ihrer Erstsportart nach.
Wie wäre?
Cheerleading.
Ah, okay, cool. Wow. Hast ja was, also das ist ja ein ganz, also ist ja ganz spannend. Also Fußball und Cheerleading.
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch nicht so häufig.
Das stimmt, ja. Ja, ich als fußballbegeisterter Vater würde sie natürlich lieber
Auf
Fußball
guter
spielen sehen.
Position.
Sie hat auch als Feldspielerin eine super Figur gemacht, aber
Aber
nicht unbedingt.
Cheerleading ist dann doch erst die
Ja.
erste Priorität.
Ja, und jetzt haben sie sich auch qualifiziert für einen Wettbewerb in den USA,
Wow.
in Orlando nächstes Jahr. Und sie sagt, danach hat sie alles erreicht im Cheerleading. Vielleicht kommt sie ja doch nochmal zurück zum Fußball.
Sicher, also bei uns stehen die Türen immer offen. Aber ja, also das hört sich ja, dann hört es sich ja an, als wäre sie schon richtig erfolgreich, was sie da macht im Film.
Es sieht teilweise ganz gut aus. Ich sage immer, man kann es mit Japan oder Amerika nicht vergleichen, was in Europa da passiert. Aber sie sind da, haben sich da halt qualifiziert und dann sollen sie da hinfahren und das machen und
Ja, das ist ja oft in, also ich kann das ja ausreichend mal aus Erfahrung sagen, und dann ist Cheerleading ja auch nochmal ein amerikanischer Sport, glaube ich. Aber man hat ja ganz andere Voraussetzungen in den USA, glaube ich. Und wenn der Fußball ist hier Sportart Nummer eins, deswegen hat man hier natürlich auch einen hohen Stellenwert, was den Fußball angeht. Aber ich glaube, diese Sportkultur liebt die USA nochmal deutlich besser. Einfach, wie viel da unterstützt wird. Ich meine, man muss auch viel zahlen, glaube ich, in den USA. Ne? Da wird vieles bezahlt, da man da irgendwie einen Sport machen will. Aber sobald man dann irgendwie den Schritt auf College oder die Uni dann geschafft hat, wird auch viel zurückgegeben. Ne? Also es ist nicht jetzt im Bereich Fußball, aber die Cheerleaderinnen, die hatten es nicht anders. Es ist wirklich nicht zu vergleichen mit Deutschland. Man hat halt, also die Priorität ist der Sport. Und man muss natürlich seine Noten halten oder einen gewissen Notendurchschnitt halten, damit die Uni zufrieden ist, der Trainer auch zufrieden ist und man keine Probleme bekommt. Aber es wird alles um den Sport rumgebaut. Also wir hatten mittags um 2 Uhr Training und da wurden die Unikurse drumherum gebaut. Und dann hatten wir morgens nochmal von 8 bis 9 Krafttraining. Das heißt, dann wurde auch darum gebaut und dann hat man eigentlich sogar in der Prüfungsphase war man 10 Tage am Stück jetzt bei den Nationals. Und dann hat man halt irgendwie früher Prüfungen geschrieben oder hat die online gemacht. Und da war jeder fein mit, die Professoren, die Uni, ja. Und das ist ja, obwohl, ob es jetzt Fußball ist, ob es jetzt Football ist, ob es jetzt Cheerleading ist, jeder, der auf einer Uni in den USA in einem Sportteam ist, dem, ja, da ist oft Prio 1 der Sport. Und der finanziert die Uni natürlich
Ja,
auch. Also
natürlich.
meine Uni hätte, wenn ich selber bezahlen müsste, die hätte in den USA im Jahr $40.000 gekostet. Ja, also ich glaube, das zahlt kein, also was die Amis machen, weiß ich nicht, aber kein Deutscher würde jetzt unbedingt 40.000 Euro pro Jahr für die Uni bezahlen wollen.
Na, ich denke, das ist auch für die Amis schwer, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Die nehmen ja auch viel dann Kredite auf und so. Und gibt es ja dann extra diese Stipendien. Ich glaube, da geht keiner von aus, dass man wirklich diese 40.000 Euro oder Dollar in dem Fall bezahlt, sondern man versucht es dann halt über ein Stipendium, und ein Sportstipendium ist dann nochmal ein Luxus, ja.
So, 74. Dann seid ihr das Jahr drauf denn doch aus der Regionalliga abgestiegen.
Ja, aber also ja, leider, es war ja sehr knapp, muss man sagen. Es sind ja fünf Mannschaften abgestiegen und wir, glaube ich, als Viertletztes. Wir haben uns am Ende ein bisschen selber das Leben schwer gemacht. Ich glaube, die wichtigen Spiele, die man hätte gewinnen müssen, dann mal ein Unentschieden oder dann auch wirklich mal eine Niederlage. Und ja, dann im letzten Spiel, als dann die Gegner, ich glaube, die haben gewonnen gehabt und dann stand es für uns fest, scheiße, wir sind direkt abgestiegen. Jetzt habe ich natürlich zurückgesagt. Genau, und dann waren die vor uns auf Platz 5 waren, ja noch am Zittern ein paar Tage, weil die sozusagen auf dem nicht direkt Abstiegsplatz waren. Und es hing, glaube ich, an Viktoria Berlin, ob die aufsteigen. Und die haben es nicht gepackt. Das heißt, dadurch ist ein Fünfter aus der Liga abgestiegen. Und ja, das war natürlich bitter. Ich glaube, wenn jetzt wie die letzten Jahre nur zwei abgestiegen wären, dann hätte man vielleicht die Liga halten können. Damals, und wie es dann ja, da, ja, das Jahr da drauf gewesen wäre.
Wie war denn die Stimmung? Ja klar, wenn man absteigt, ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft nicht sehr gut, klar. Aber gab es denn da irgendwie so auch wieder so eine Art Aufbruchstimmung? So, nee, jetzt wollen wir gleich wieder hoch? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, es war natürlich erstmal ein Dämpfer und natürlich waren wir alle traurig darüber und sind dann auch relativ schnell alle in die Sommerpause gegangen. Aber für alle war klar, wenn ich jetzt hier bei 74 bleibe, dann will ich mit dieser Mannschaft, und wir haben eine super Mannschaft, wir haben hervorragende Spielerinnen, dann will man natürlich auch den direkten Wiederaufstieg schaffen. Und das war von Anfang an, von Training 1, auch das Ziel. Und da hat man wirklich das ganze Jahr ja auch drauf hingearbeitet. Ist dann leider anders gekommen, ne? Man hat natürlich, man ist Meister geworden, aber hat dann halt vielleicht auch wieder ein bisschen Lospech, ne? Also weiß man natürlich nicht, wie die anderen Spiele ausgegangen wären, aber wir haben dann, glaube ich, vermeintlich den stärksten Gegner gezogen mit Union Berlin 2. Haben uns im Hinspiel bei Union, ne, mit einem 1-1 ja eigentlich ein ganz gute Ausgangslage erarbeitet, aber dann im Rückspiel leider doch wieder den Kürzeren gezogen. Aber man muss ja auch sagen, wenn man jetzt beobachtet, wo Union 2 ist und auch natürlich Union 1, stehen ja auch zurecht dort in der Liga und dort oben, weil die ja natürlich hervorragende Arbeit leisten, auch im Verein an sich und auch gute Spielerinnen in den Mannschaften haben.
Ja, ich denke mal, das war schon der stärkste Verein, der da mit bei war. Die auch zurecht aufgestiegen sind. Ob nun aus den anderen beiden man sich gegen Lido hätte durchsetzen können. Das ist halt immer so die Frage, ja, wenn es halt nur einen Gegner gibt. Da ist so eine Aufstiegsrunde, wo man zumindest gegen jeden einmal spielt, halt irgendwo schon fairer. Ne?
Ja, also das wäre natürlich dann irgendwie ein bisschen spannender, wenn man eine Art Turnierbaum so hätte, wo man dann irgendwie die ersten beiden oder so steigen dann auf von den, je nachdem wie viele melden, 5, 6 Mannschaften, 4 Mannschaften.
Ja, die Liga hat natürlich in die Hände geklatscht, hat gesagt, wunderbar, 74 bleibt noch ein Jahr bei uns.
Ja, ich weiß nicht, ob die das so finden, aber ja.
Also, ich kann dir sagen, jeder hätte euch das gegönnt, dass ihr aufsteigt. Ein bisschen auch zum Selbstschutz. Ja, ich sag mal, letztlich sind es 3, 4 Vereine, die von der Leistung her da oben mitspielen, ihr vorne weg und noch 3 oder 4 dahinter und der Rest ist immer froh, wenn es nicht zweistellig gegen euch wird.
Ja, das haben wir auch schon gehört.
Und die werden natürlich froh, wenn ihr raus seid, keine Frage.
Ja, also man muss auch sagen, viele haben auch nach den Spielen oft gesagt, viel Erfolg beim Aufstieg. Also ist natürlich auch nett zu hören, dass sie das einem wünschen.
Ja, ich sag mal, man hat ja auch oftmals leider nicht so den Vergleich zu den anderen Ligen in dieser Saison. Also ich war zumindest beim Rückspiel gegen Union vor Ort.
Mhm.
Gut, ich denke mal, ist keine Frage, Union hat da verdient gewonnen.
Ja.
Haben wir ja festgestellt, waren wohl auch die Besten und haben sich ja auch gut in der Regio eingefunden. Jetzt in der abgelaufenen Saison ist es ja ähnlich gelaufen.
Mhm. Ja, genau.
In der Liga fast unangefochten Erster geworden. Das zum Schluss hin noch ein bisschen spannend gemacht. Da muss ich einhaken. Ich war ja am vorletzten Spieltag gegen Meersburg vor Ort, um im Falle eines Sieges, reicht nicht schon ein Unentschieden?
Ja,
aber ein Unentschieden hätte gereicht, eine Meisterehrung vorzunehmen.
Mhm.
Sollte ja nicht sein.
Mhm, ja, leider.
Aus meiner Sicht habt ihr das Spiel vollkommen verdient verloren.
Ja.
Da war Meersdorf cleverer an dem Tag.
Die haben es nicht schlecht gemacht und wir haben es nicht clever gemacht. Ja.
Genau. Ja, und dann ploppen dann so plötzlich Sachen auf, wo man dann sagt, okay, ihr braucht ja nächste Woche nur einen Punkt gegen Stahl und eigentlich da ja Rieselang gegen Sieversdorf nicht gespielt hat, Sieversdorf ja nicht angetreten ist.
An dem vorletzten Spieltag,
genau.
Ja.
Ist ja eigentlich schon fast alles klar und dann liest man sich die Regeln nochmal durch und dann sagt man, nee, das stimmt ja gar nicht. Wenn den 70 jetzt verliert und Brieselang punktgleich ist, dann ist das ganz egal, wie viele Tore 74 mehr geschossen hat. Das waren 50 mehr oder
ich glaube sogar 60.
Ja. Also eigentlich gar keine Frage. Ne? Mhm. Und dann liest man sich die Regeln durch und sagt, okay, wenn es da eine Wertung gibt, dann kann der Zweitplatzierte sagen, ich möchte ein Entscheidungsspiel.
Mhm.
Ist das irgendwie an euch angetragen worden?
Ja, auf jeden Fall. Also es war auch ein großes Thema, weil naja, es ging so ein bisschen darum, welche Strategie fahren wir gegen im letzten Spiel gegen Stahl Brandenburg. Na, wir hätten uns natürlich gewünscht, das am vorletzten Spieltag klar zu machen, weil dann hätte man nochmal alle Spielerinnen geschont, die es zu schonen geht oder gilt, im letzten Spiel gegen Stahl Brandenburg, weil die ja jetzt auch bekannt dafür sind, dass sie kein leichter Gegner sind und auch sehr körperlicher Gegner sind. Ja, und dann kam diese Info bei uns auch an. Und natürlich ist sie auch auf viel Unverständnis gestoßen, weil, also klar, es steht so in den Regeln, aber sagen wir mal so, okay, wenn wir jetzt zwei Tore mehr hätten, ja, dann macht es Sinn, dass, sag ich jetzt mal, Brieselang einen Einspruch erhebt und sagt, naja, aber wenn das Spiel nicht ausgefallen wäre oder abgesagt worden wäre gegen Sieversdorf, dann hätten wir ja noch die Möglichkeit gehabt, mehr Tore zu schießen, aber dass sie 60 Tore schießen und uns dann so in der Tabelle rein rechnerisch noch überholen würden, das war ja schon Utopie. Deswegen dadurch ist es ein bisschen auf Unverständnis gestoßen, aber klar, es steht so in den Regeln und genau, und da hat man dann mal ein bisschen spekuliert, okay, was weiß Brieselang, was würden die machen? Das wusste natürlich auch keiner, aber ja, wir haben uns dann intern natürlich beraten, also ich bin ja auch im Mannschaftsrat, wir saßen dann mit unserem Trainer zusammen und haben gesagt, wir als Mannschaft, wir wollen mit den besten Spielerinnen, die wir in der Mannschaft haben, also die beste Elf soll auf dem Platz gegen Stahl Brandenburg stehen, weil mein Trainer wollte es eigentlich nicht machen. Er wollte uns eigentlich schon, dass man sich halt nicht noch verletzt vor den Aufstiegsspielen, weil die hätten wir wahrscheinlich ja so oder so gespielt, weil Brieselang ja nicht gemeldet hatte für die Regio. Man will ja trotzdem Meister werden. Also wenn man so eine Saison spielt und dann lässt man sich das an den letzten zwei Spieltagen nehmen, das will man ja auch irgendwie nicht. Ja, und dann haben wir so auch aufgestellt, dass wir mit den besten Spielerinnen, ja, überwiegend besten Spielerinnen, glaube ich, auf dem Feld standen. Haben das Spiel ja auch gewonnen. 2-0, dann haben ja die Meisterfeier gehabt, war auch alles schön. Ja, nur hat das sich so ein bisschen die Befürchtung von meinem Trainer doch bewahrheitet. Ne? Eine Mitspielerin, Sammy, hat sich ja im Spiel das Schlüsselbein gebrochen. Ist blöd befallen, ne? Nach einer Grätsche vom Gegner. Aber also war man dann eine Spielerin, die wirklich die ganze Saison, muss man dazu sagen, also sie war die einzige Spielerin, die jedes Spiel 90 Minuten gespielt hätte. Das war das letzte Spiel. Hätte sie das 90 Minuten gespielt, dann hätte sie einen perfekten Lauf sozusagen gehabt. Und ist dann natürlich noch vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt worden.
Ja, es war früh, ne? 20 Minuten oder sowas schon gewesen.
Ja, genau. Ja, und damit hat uns dann schon mal eine wichtige Spielerin gefehlt für die darauf folgenden Aufstiegsspiele. War natürlich ein bisschen bitter.
Da ja eine ganze Menge Spielerinnen von Brieselang auch bei diesem Spiel zugucken waren, denke ich mal, sie wussten Bescheid. Man weiß es nicht, aber...
Ja, also ich habe es mir auch gedacht. Ich habe dann auch irgendwann während des Spiels da mal auf die Zuschauertribüne geguckt und die auch gesehen. Und da hat man natürlich schon gedacht, ja, wahrscheinlich wussten die schon, dass sie das machen könnten. Wäre dann interessant geworden, wie man das noch irgendwie hätte alles in diesen Spielplan eingefädelt, weil eine Woche später haben wir ja dann schon das erste Relegationsspiel gehabt.
Ja gut, da sich das Brieseland ja nicht gemeldet hat für die Regionalliga, hätte man es noch nachgespielt. Vielleicht hätte dann auch einer der beiden Vereine keine Lust mehr drauf gehabt. Wer weiß, ne? Also, gut, dann gehen sie in die Relegation. Leipzig Süd.
Ja, also auch ein Gegner, den wir natürlich, das heißt kannten, ne, die sind damals ja mit uns abgestiegen aus der Regionalliga. Das heißt, einige Spieler kannte man von damals, den Spielstil kannte man von damals. Es war auch lange nicht klar, dass es Leipzig Süd war, muss man auch da sagen.
Oh ja.
Ne, weil auch bei denen, ich glaube am letzten Spieltag, ich glaube bis zum letzten Spieltag stand der Chemnitz eigentlich an erster Stelle. Ich weiß gar nicht, Leipzig Süd hat 13-0 oder so.
13-0 im letzten Spiel gegen, weiß ich nicht, wo sie das Hinspiel unentschieden gespielt
haben. Ja, genau, also gar nicht so einen schlechten Gegner, wo man sich auch dachte, was da jetzt passiert. Na, also ich weiß nicht, wie sich Chemnitz an dem Tag gefühlt hat, aber weil bei denen ging es ja dann sogar um die Relegation. Genau, und dann war es dann sehr kurzfristig doch Leipzig Süd.
Und euer Trainer war in Chemnitz, genau, um sich den Gegner anzuschauen.
An dem Tag, wo wir das Spiel gegen Mirstorf Zweiten verloren haben, war mein Trainer nicht da, weil er in Chemnitz war, um sich den Gegner anzuschauen. Und ja, war eine doppelte Niederlage am Ende, weil wir haben das Spiel verloren und Chemnitz war gar nicht unser Relegationsgegner. Man hat natürlich dann trotzdem irgendwie sich auf den Gegner einstellen können. Man wusste, was die für eine Art von Fußball spielen. Man wusste, dass die sich natürlich zu 2 Jahre zuvor, wo die noch Regionalliga waren, mit vielen ehemaligen RB-Spielerinnen auch verstärkt haben. Also wusste man schon, das wird auch kein einfacher Gegner. Und dann waren wir in Leipzig im Hinspiel und auch da war es dann wieder 1-1, ne? Also wie das Jahr zuvor auch. Also nicht die beste, aber auch eigentlich nicht die schlechteste Ausgangslage. Mhm. Also war noch alles offen fürs...
Eine direkt verwandelte Ecke von Jenny Löwe.
Ja,
am Einsatz.
Genau. Das war eine wunderschöne Ecke. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann wusste man, okay, die Ausgangslage ist jetzt nicht schlecht. Man hat ein Auswärtstor, das zählt, die Auswärtstorregel gibt es bei uns ja noch. Ja, warum auch immer, aber die gibt's. Das heißt, man wusste theoretisch mit einem 0-0 zu Hause, sieht es nicht schlecht aus. Und nun sind wir ja sogar noch in Führung gegangen im Rückspiel. Mhm. Ja, aber es war ja auch wieder, es hätte nicht sollen sein. Ne? Also die erste Halbzeit sah noch gut aus, bis kurz vor Halbzeit. Da hat man dann so ein blödes 1-1 kassiert. Das heißt, da wusste man dann in der Halbzeit schon, okay, man muss jetzt auf jeden Fall ein Tor schießen, weil ein 1-1 heißt Verlängerung. Und man wusste aber auch irgendwie, was ein Jahr zuvor war, wiederholt sich hier irgendwie ein bisschen gerade, weil wenn der Gegner jetzt ein Tor schießt, das heißt, wenn die 2-1 führen, müssen wir 2 schießen, was dann vielleicht auch, wenn man schon mal das Spiel sozusagen angeguckt hat, vielleicht auch ein bisschen schwieriger wird. Ja, und dann war es auch beide Gegner hatten die gleichen Bedingungen, aber es war auch ein Tag mit 30 Grad und viel Laufarbeit und da hat dann vielleicht auch irgendwo die Kadertiefe ein bisschen gefehlt und vielleicht auch die Fitness, weiß man nicht. Ich glaube schon, weil man die vielleicht auch viel in der Liga nicht so abrufen muss, wenn man viel in einer Hälfte spielt. Mhm. Ja, und dann haben wir das ja wirklich deutlich dann leider noch verloren. Und dann auch verdient natürlich, dass da Leipzig Süd aufgestiegen ist.
Und man muss sagen, es ist wahrscheinlich, also gut, man kennt die anderen beiden nicht so hundertprozentig, aber auch wieder der stärkste Gegner, der...
Ja, also das war auch schon wieder...
Den einen hätte treffen können, ja. Also
in unseren Augen war es auch wieder der stärkste Gegner, den wir da abbekommen haben. Ja. Ich meine, Hohen Neuendorf, die waren ja damals auch mit uns Regionalliga. Die sind auch keine schlechte Mannschaft. Ne, haben sich, glaube ich, auch, also dadurch, dass sie in der Berlin-Liga mitspielen, haben die, glaube ich, einfach auch ein bisschen mehr Konkurrenz und konnten sich dort ja auch da durchsetzen. Das heißt natürlich, Ne, das, also das zählt natürlich schon, heißt schon was in der Berlin-Liga. Ja, aber sagen wir mal so, wahrscheinlich hatte U9 doch vielleicht den vermeintlich leichtesten Hit, ne?
So, dazwischen lag dann aber auch noch ein Erfolg. Der Pokalsieg,
ja,
in Fürstenwalde. Habt ihr auch lange darauf hingearbeitet?
Ja, seit ich bei 74 bin. Ich glaube, da sind, also das hat die Jahre bei 74 nicht sollen sein. Davor sind wir, ja, das Jahr davor, auch sehr bitter, ne, im Finale gegen Steaua Brandenburg in der 120. Minute oder so haben wir das Tor kassiert. Ja, und davor die Jahre war es, glaube ich, auch gefühlt immer Steaua Brandenburg, die uns rausgekegelt haben. Mhm. Ja, deswegen hat uns das natürlich noch mal mehr bedeutet über die ganzen Jahre hinweg. Hat man irgendwie ein bisschen darauf hingefiebert, hat ja auf dem Weg sogar auch die starken Gegner besiegt. Ne? Also da lag ja wirklich auch Steaua Brandenburg und Eselang auf dem Weg. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie jemand gegenseitig rausgekegelt hat, sondern die hat man ja dann schon auch besiegt. Und man ist dann natürlich irgendwie ins Finale mit einem, ja, also einem gewissen, man wusste, man hat 2 Wochen vorher schon 2-mal gegen Belitz gespielt und auch gewonnen. Das heißt, man ist da schon natürlich irgendwie in das Finale gegangen und wusste, okay, wir sind hier klarer Favorit. Wir haben schon 2-mal gegen die gewonnen, aber es ist ein Pokal, das hat so sein, da sieht man ja Arminia Bielefeld, natürlich auch in anderen Regeln, ungewohnter Platz. Ich glaube, es hat auch mal wieder geregnet. Da ist man dann doch irgendwie ein bisschen aufgeregter, als man vielleicht in der Liga jetzt gegen Belitz war. Aber diesmal hat es geklappt und da war dann die Freude natürlich noch mal größer.
So, damit verbunden geht es jetzt im DFB-Pokal.
Ja.
Nächste Woche?
Genau, 17.8. Ist das?
Ja, genau.
17.8. genau. Leider nicht bei uns auf dem eigenen Platz, weil der DFB-Pokal auf dem Rasenpflanzer ausgetragen werden muss. Genau, wir spielen auf dem Platz von Fortuna Babelsberg gegen ATS Buntor, ein regionaliges Spiss aus der Nähe von Bremen oder Bremen. Ja, mal gucken, was das wird. Es ist ja erstmal, es ist ja cool zu sagen, wir spielen DFB-Pokal. Ne? Das ist ja irgendwie das große Ziel gewesen und erstmal was Cooles für alle, für viele Jungen. Wir haben viele junge Spielerinnen in der Mannschaft, viele, die, also mich eingeschlossen, ich habe noch nie DFB-Pokal gespielt. Deswegen natürlich was Besonderes. Ja, und was danach kommt, wie es wird, das wird sich dann zeigen. Und alles darüber hinaus ist einfach im Weg spielen zu können.
Also ich finde es, als ich die Auslosung gesehen habe, schon mal ganz, ganz toll, dass es nicht irgendwie ein regionaler Gegner war.
Ja, das stimmt.
Das Problem hatte ja Brieseland, glaube ich, vor 2 Jahren, dass sie dann gegen Stern 1900 spielen. Nichts gegen Stern 1900, aber wenn ich DFB-Pokal spiele, gegen Stern 1900 kann ich jede Woche ein Freundschaftsspiel machen. Ne?
Ja, das haben wir uns auch gesagt. Wir wollten auch nichts gegen Pankow, ne? Aber wir wollten nicht unbedingt gegen Pankow spielen, die ja, glaube ich, auch im DFB-Pokal sind.
Ja.
Man will dann ja irgendwie mal einen anderen, besonderen Gegner haben.
Gegen den man sonst nicht spielt.
Genau.
Ne? Und ich sag mal, Regionalligist
ist was möglich.
Hat schon.
Aber es,
ja.
Ich würde mal so sagen, es ist nichts ist unmöglich. Und mit einem Regionalligisten, dann muss man es natürlich erstmal aufnehmen können. Aber man hat ja selber den Anspruch, Regionalliga irgendwann wieder zu spielen. Deswegen, vielleicht kann man da einen Regionalligisten aus der Regionalliga Nord ein bisschen ärgern.
Wünsche ich euch auf alle Fälle viel Glück. Ich werde leider nicht da sein. Ich bin ein paar Meter weiter im Kali.
Ah ja, das ist ja auch.
DFB-Pokal der Herren. Nun ist meine Frau großer Kaiserslautern-Fan.
Okay, da muss man dann die Frau begleiten.
Genau. Aber das mache ich auch gerne. Ja, so, dann geht ihr in die neue Saison mit einem neuen Trainer.
Ja, das ist natürlich auch alles eine verrückte Zeit gewesen, weil kam überraschend, aber ich glaube, dadurch, dass man natürlich den Regionalliga-Aufstieg nicht geschafft hat, war diese Frage noch offen. Wie geht es weiter mit der Trainer, mit dem Trainer? Und Clemens hat sich leider dafür entschieden, aufzuhören, was, ich glaube, viele schade fanden in der Mannschaft, aber natürlich irgendwie nach 3 Jahren bei uns irgendwie auch verständlich. Er möchte neue Wege gehen und hat uns auch gesagt, er glaubt, dass vielleicht ein neuer Input uns gut tun würde, eine neue Perspektive. Ja, und dann standen wir erstmal eine ganze Weile ohne Trainer da. Das heißt eine ganze Weile, ein paar Wochen. Also haben die ersten Trainingseinheiten in der Vorbereitung mehr oder weniger ohne Trainer gemacht. So Ivo, sportlicher Leiter ja bei uns, hat sich dem dann natürlich angenommen. Und Inka, die ja eigentlich bei uns noch Spielerin war, eigentlich zum Ende letzter Saison als Spielerin aufgehört hat und nur noch ein bisschen kicken wollte im Training, hat dann sind die Rolle angenommen, hat ein Training geplant, die Rolle des Trainers oder der Trainerin übernommen.
Sie hat auch eine Trainerlizenz.
Also sie hat natürlich die B-Lizenz. Sie ist also, wenn sie privat die Zeit hätte, dann würde jeder, glaube ich, sie anflehen, das zu machen. Sie hat ja Champions League gespielt, sie ist ehemalige Profifußballerin. Also können alle viel von ihr lernen und haben auch, als sie bei uns Spielerin war, viel von ihr profitiert. Aber genau, man wusste halt, okay, Ivo und aber auch Inga, die können das nicht in dem Rahmen, in dem Clemens das gemacht hat. 3-mal die Woche Training, Spiel am Wochenende und dann viel Vorbereitung und nebenher nach Chemnitz als Beispiel fahren. Ne, das können die und wollen die auch nicht. Das heißt, wir waren natürlich auf Suche und da hat Inga viel gemacht und hat dann Dirk Heinrichs an Land ziehen können. Da
kannten sich ja auch beide.
Genau, die kannten sich ja durch Turbine. Er war ja lange Jahre, 22 Jahre, glaube ich, bei Turbine. Co-Trainer und zwischendurch Interimstrainer und verantwortlich, genau. Und Inka ist, glaube ich, auf ihn zugegangen und hat ihn gefragt, ob da nicht Interesse wäre. Und ich glaube, die haben sich so ein bisschen darauf geeinigt, dass er das macht. Und da sind wir alle froh drüber und Inka unterstützt ihn jetzt auch.
Okay. Gibt es denn da schon Unterschiede, wie man feststellen kann, in der Trainingsarbeit zwischen Clemens und ihm?
Ja, schon. Also auf jeden Fall. Also er legt viel Wert auf viel Ballbesitz. Aber Clemens natürlich auch, als wir dann in der Landesliga gespielt haben, da war es ja sowieso Ballbesitz-Fußball. Aber sagen wir mal so, damals in der Regionalliga waren wir ja eher der Underdog, da haben wir eher aus Verteidigen gespielt. Und bei Dirk merkt man jetzt auf jeden Fall, er möchte schnellen Ballbesitzfußball spielen. Also 1, 2, 3 Kontakte, Ball laufen lassen, viel bewegen, viel laufen. Die Taktik hat sich ein bisschen verändert zu dem, was Clemens gemacht hat. Die Trainingsart auch. Also wir haben viel bei Clemens spielerisch gemacht, also viele Spielformen. Machen wir bei Dirk unter anderem natürlich auch, aber auch viel Technik wieder. Ne? Also viel Passtraining. Ja, und was wir auch viel mehr machen, bei Clemens war es, ich meine, wir sind noch in der Vorbereitung, aber Clemens hat immer gesagt, wir machen Fußball-Fitness, das heißt viele intensive Spielformen, wo man sich viel bewegt. Und ja, bei Dirk kommt es dann doch eher über die altbekannten Läufe.
Okay. Ich war ja auch mal eine Zeit lang Trainer. Und in der Vorbereitung, ja, Läufe gehören dazu, ne? Interessant ist ja nur, wenn dann die Spielerin, also es war bei mir nur eine, die ursprünglich aus dem Handball kommt, die dann so ein wunderbares T-Shirt anhat mit Trainer, Spiele wären nicht im Wald gewonnen.
Ja, also natürlich gehört noch viel mehr dazu als nur Fitness, aber hat man ja leider am letzten Spieltag oder im Regionalliga-Rückspiel gemerkt, da war es dann wahrscheinlich die Fitness, ne, die unter anderem dann uns zum Verhängnis wurde, obwohl man schon auch sagen muss, dass Clemens natürlich auch darauf viel Wert gelegt hat. Aber wenn man eine Saison lang selten 90 Minuten Fußball spielt, wo es hin und her geht und man eine gewisse läuferische Leistung jedes Mal an den Tag legen muss, ja, dann ist man das vielleicht auch nicht ganz so gewohnt. Ich meine, das ist ja bei mir ähnlich, ne? Also muss jetzt nicht so viel laufen im Spiel, zum Glück. Auch im Training eher weniger. Aber es ist natürlich was anderes, wenn sich der viel im Spiel eher vorne abspielt ne, und ich natürlich ein bisschen im Spielaufbau mit einbezogen werde, als wenn man 90 Minuten hoch konzentriert ist, weil jede Sekunde ein Angriff aufs Tor kommen könnte. Und das merkt man ja dann natürlich, dass es eher ungewohnt ist dann in den Spielen.
Das Ziel bleibt aber Regionalliga, den Aufstieg jetzt endlich zu schaffen.
Wäre natürlich wünschenswert. Es wird natürlich nicht einfacher. Also der Fußball, Frauenfußball ist im Wandel, merkt man natürlich. Also wenn man sich alleine auch anguckt, wer ist in der Regionalliga? Na, wer, welche Vereine stecken dahinter, stehen dahinter? Dann ist es als kleiner Verein in Babelsberg, wo jetzt kein großer Männerbereich hintersteckt, ist es natürlich schwierig. Bei uns ist viel selbst organisiert. Man zieht sich selber irgendwie die Sponsoren an Land, irgendwie um mal ein neues Trikotsatz oder vielleicht einen neuen Resi-Anzug zu bekommen. Ja, und dann ist es natürlich mit Berlin um die Ecke auch nicht immer so einfach, Spielerinnen zu bekommen, die Lust haben, diesen Weg zu gehen. Regionalliga Aufstieg, weil man um die Ecke halt diese Mannschaften hat, die Regionalliga vielleicht schon spielen. Ne, deswegen, sagen wir mal so, wird es nicht einfacher, aber das ist schon unser Ziel, dass es dann da wieder hingeht in die Regionalliga.
Ihr habt eine ganze Menge junge Spielerinnen dazu bekommen, ne? Habe ich so gesehen, gerade von Turbina Protzen, von den B-Mädchen. Ich denke, da ist auch eine ganze Menge spielerisches Potenzial dabei. Ne?
Ja, also das ist auch das, was uns irgendwie ausmacht. Ne? Man hat die Erfahrung im Alter, aber benötigt natürlich auch die jungen Spielerinnen, die vielleicht auch woanders gut ausgebildet wurden schon, aber es ist ja immer im Frauenfußball ja nochmal mehr. Ne? Da gibt es ja keine A-Jugend zwischen. Das heißt, der Schritt von mit 16 in den Frauenbereich, egal wie hoch man vielleicht gespielt hat in der Jugend, ist nicht so einfach. Und ja, na, da freut man sich natürlich, wenn man dann die Spielerinnen bekommt, die darauf Lust haben und darauf Lust haben, sich zu entwickeln und wo man auch gute Ansätze sieht und wo man weiß, hey, das passt. Und da sind einige jetzt gekommen und deswegen wird es spannend und, glaube ich, eine coole Zeit, das irgendwie mitzuverfolgen und mitzuerleben, die Entwicklung.
Ja, bei den Mädchen, ja, gerade in Brandenburg ist es natürlich auch schwierig. Ne? Wir haben jetzt, glaube ich, für die neue Saison 18 Mannschaften oder sowas über das ganze Bundesland verteilt. Die letzten Jahre haben eigentlich gezeigt, dass es zwei Mannschaften gibt, die wirklich um den Titel mitspielen, mit Energie Cottbus und Potsdam. Aber wir haben ja mit Turbine Potsdam eigentlich einen Verein, die haben ja auch eine, also bei uns spielt ja nur die zweite B-Mädchen damit.
Ja.
Die haben ja auch noch eine erste B-Mädchen, die bei den Jungen mitspielen, weil es ja auch diese B-Jugend-Bundesliga nicht mehr gibt.
Genau.
Du sagst selber, du hast da gespielt.
Mhm.
War das was dir was gebracht hat, gegen andere starke Mädchen zu spielen?
Also ich habe natürlich jetzt nicht den Vergleich, wie es ist, wenn ich jetzt gegen andere starke Jungs spiele, aber es war natürlich eine coole Zeit. Also erstmal konnte ich einige Jahre lang sagen, ich spiele Bundesliga, U17-Bundesliga, aber ich habe Bundesliga gespielt. Das war natürlich cool. Man hat sich gegen Mädchen getestet sozusagen, die man, also das ist ja direkte Konkurrenz, ist auf dem Weg in den Profifußball, ne? Also wahrscheinlich die Mädels von Turbina, wenn die jetzt nur gegen die Jungs spielen, ne, dann weiß ich nicht, die werden wahrscheinlich auch ihre Leistungsvergleiche mit anderen Mädchenmannschaften machen. Aber ich glaube, für so den körperlichen Teil und ne, dieses Schnelle im Kopf, dann das hilft bestimmt, weil Jungs vor allem in dem Alter, dann diesen Schritt ja weiter sind. Das ist einfach nur mal so. Die sind einen Schritt schneller, die sind robuster. Ne? Das fordert und fördert. Deswegen, also ich glaube, es hat so sein Für und Wider. Also ich glaube, es ist natürlich aber auch cool, sich gegen die eigene Konkurrenz, also im Frauen- und Mädchenbereich zu testen und zu spielen und sich durchzusetzen und zu sagen, ich bin hier jetzt deutscher Meister geworden oder Westdeutscher Meister oder hier Nordostmeister, ich weiß nicht, wie die mittlerweile aufgeteilt oder damals aufgeteilt waren. Aber ja, Deswegen, also.
Also es gibt jetzt tatsächlich nur einen überregionalen Wettbewerb, DFB-Pokal, für die Mädchen, was wohl aber auch nicht so in der K.O.-Phase gleich beginnt, sondern wo man mehrere Spieler hat. Ja, warum das alles so ein bisschen eingestampft wurde, der DFB muss Geld sparen.
Das ist ja, ah, okay.
Sie haben eine Umfrage gemacht bei den Nationalspielerinnen. Mhm. Wie lange oder wie viele von denen denn wirklich durch die BJBL, also B-Junioren-Bundesliga, gegangen sind? Und ich glaube, 95% haben bei den Jungs gespielt. Mhm. Und nur ein oder zwei sind da tatsächlich, haben da gespielt. Und da es ein reines Zuschussgeschäft für den DFB war, haben sie halt gesagt, das stammt vom Verein.
Ich meine, klar, ne, man kostet dann in dem Bereich natürlich Geld. Das hat man damals, als ich da gespielt habe, auch gemerkt. Dem Verein und dem DFB hat man natürlich Geld gekostet. Und es wurde auch immer gesagt, auch jetzt von den Auswahltrainerinnen und so, spielt, solange es geht, bei den Jungs. Das haben auch einige gemacht. Wie gesagt, Lea Schüller war ja wirklich lange, ich glaube, bis es nicht mehr ging damals bei den Jungs. Hat aber, glaube ich, auch noch U17 Bundesliga bei Essen-Schönebeck gespielt. Aber ich glaube, ja, wenn es eine Geldfrage ist, dann ist da, glaube ich, auch schnell eine Entscheidung getroffen. Und man weiß natürlich jetzt nicht, und wenn man keine Vergleiche hat, schadet es da jetzt der Entwicklung der Mädels oder ist es egal im Endeffekt, ob man jetzt sich mit den besten Mädchen im Land vergleicht oder halt nur mit den Jungs, die ja in dem Fall einfach andere körperliche Gegebenheiten haben.
Auf alle Fälle fällt der Name weg,
ja,
wie du ja sagst. Ich habe Bundesliga gespielt, ja, das wird dann jetzt schwieriger für die,
ja,
für den Nachwuchs.
Naja, man kann immer noch sagen, ich spiele mit Turbine Potsdam.
Ob das inzwischen noch so das Aushängeschild ist, weiß ich auch nicht.
Ja,
ich glaube, denen ist so ein bisschen der Rang abgelaufen worden auch. Ne? Also wenn man jetzt Viktoria nimmt, Union.
Ja, das ist ja das Problem, was man vielleicht in Potsdam und Brandenburg hat, dass man wenig namhafte Vereine hat und die dann aber direkt um die Ecke, die dann da sind und da auch viel für den Frauenfußball tun und fördern. Ne? Also Viktoria Berlin, sie auch Union Berlin.
Naja, da stehen auch, oder zumindest bei Union steht ja halt auch ein Lizenzverein dahinter, ja.
Genau.
Die gesagt haben, jetzt machen wir mal was. Und dann machen sie gleich richtig und sagen, wir haben jetzt hier Profifußballerinnen und ja.
Ja, also es ist natürlich eine coole Sache und an sich ist es eine schöne Entwicklung für den Frauenfußball. Dass man halt irgendwie mitgehen kann. Ne, wie gesagt, für kleinere Vereine oder Vereine, wo dann halt nicht der namhafte Männerverein hintersteht oder wie bei Viktoria Berlin ein Riesenpool an namhaften Investoren oder Investorinnen, dann hat man es halt schwierig. Ne? Siehe Turbine Potsdam, ich meine, Essen-Schönebeck ist auch am Kämpfen. Die haben, man wünscht ihnen, dass es so bleibt. Natürlich eine gute Jugendarbeit. Da kommt immer viel hoch und machen es anscheinend richtig. Und ja, aber wird halt auch immer schwieriger, ne? Wenn man denkt, wo das Essen-Schönebeck auch ein paar Tabellenplätze höher von vor ein paar Jahren noch gespielt wird, als jetzt vielleicht der Fall ist. Ja, weil die Männervereine dann noch mal ein bisschen mehr Geld reinbuttern können.
So, 74, halten wir mal fest, will nächste Saison oder greift wieder an, will...
Greift schon wieder an, genau.
Will endlich in die Regionalliga aufsteigen.
Mhm.
DFB-Pokal, wollt ihr eine Runde weiterkommen?
Auf jeden Fall.
Mal schauen, was geht.
Nicht antreten.
Bleibt noch der Landespokal in Brandenburg.
Ja, jetzt, wo wir den dann endlich gewonnen haben nach vielen Anläufen, da wollen wir den natürlich auch verteidigen.
So, da müsst ihr gleich einen ganz weiten Weg in der ersten Runde.
Ramsau oder so?
Genau.
Was? Ja.
Sagt dir gar nichts, ne?
Also, der Name habe ich, glaube ich, mal gehört, als man dann mal irgendwie Richtung Mecklenburg-Vorpommern gefahren ist. Aber der Verein, damit habe ich mich tatsächlich nicht so auseinandergesetzt. Es wird dann kommen, wenn es soweit ist, wer der oder kurz vorher, wer auf uns zukommt. Ja.
Vom Frauen- und Mädchenausschuss, die erste Vorsitzende, ist da auch im Vorstand.
Ah, okay.
In diesem Verein hat da jahrelang auch selber gespielt, war jetzt verletzt. Im Übrigen Torhüterin.
Oh, okay.
Ja. Die haben sich auch sehr gefreut, euch empfangen zu dürfen.
Okay.
Ich bin ja eigentlich Kreisliga Uckermark. Haben letztes Jahr, glaube ich, gegen Oberhavelfelden gespielt. Mhm. Da war ein riesen Volksfest da in Gamsow. Hätten sich natürlich einen Gegner gewünscht, wo man nicht so sehr viel Glück braucht, um da vielleicht eine Runde weiterzukommen.
Ja, ne, also das verstehe ich natürlich.
Aber andererseits, wenn der Brandenburger Meister kommt, ist doch auch schön.
Dann kann man den Brandenburger Meister ein bisschen ärgern und mal gucken.
Bei den Herren im DFB-Pokal wollen alle Amateurligisten den FC Bayern haben.
Ja.
Und nun reist der Brandenburger FC Bayern nach Gamsow.
Wenn man es so vergleichen möchte, dann nehme ich es natürlich dankend an. Ja, ganz so namhaft sind wir nicht, aber vielleicht in Brandenburg kennt man uns dann mittlerweile.
Hast du denn eigentlich Interessen außerhalb des Fußballs?
Ja, also da habe ich auch, du hast mir das ja mich ein paar Themen geschickt gehabt, über die wir reden wollen, und dann habe ich auch ein bisschen über nachgedacht. Und natürlich, also neben Arbeit, die ich ja natürlich nachgehe, und dem Fußball, und ich bin auch noch Torwarttrainerin bei uns im Verein, ist es natürlich mit der Zeit ein bisschen schwieriger manchmal. Aber natürlich, also man möchte natürlich Freunde treffen, und ich gehe mit einer Freundin oder gerne schwimmen. Eigentlich hatten wir uns auch für den Sommer vorgenommen, einmal im neuen Garten, der Heilige See, genau. Durch den wollen wir einmal quer durchschwimmen. Wir haben so einen Schwimmkurs gemacht vor ein paar Wochen. Setter hat noch nicht mitgespielt, zum Glück. Ich bin noch nicht mehr.
Aber das soll ja jetzt kommen.
Ja, genau. Mal gucken, ob das dann noch in diesem Monat passiert. Ja, und sonst im Rennrad oder im Gravelbike. Damit dann noch gerne mal. Und ansonsten versucht man natürlich, die wenige Zeit, die es gibt, irgendwie auch mit Freunden, die man natürlich hat, zu füllen. Mhm. Ja.
Ja, zum Abschluss habe ich in der langen Karriere dieses Podcasts immer so ein paar Fragen. Okay. Entweder oder.
Okay.
Würde dir was sagen. Ne?
Mhm.
Ich habe jetzt hier mal 6 Fragen angemarkert. Nutella mit oder ohne Butter?
Ohne.
Ohne Butter. War heute Nutella-Tag oder war das gestern?
Oh, das weiß ich nicht.
Irgendwie war Welt-Nutella-Tag. Tage. Tee oder Kaffee?
Von Kaffee. Ja, es hat sich durch die Arbeit so ergeben. Wir haben kostenlosen Kaffee und jetzt seitdem geht es nicht ohne.
Lieber Strandurlaub oder ein Städtetrip?
Am liebsten beides verbinden, aber dadurch, dass ich ja auch viele Jahre am Strand gelebt habe, bin ich schon eher der Strandtyp.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Harry Potter, auf jeden Fall.
Logik oder Bauchgefühl?
Oh, das ist schwierig. Wahrscheinlich beides irgendwie zusammen, aber am Ende geht es dann doch nach Bauchgefühl.
Und als letztes iOS oder Android?
iOS, also ich habe ein iPhone und würde es auch nicht anders haben wollen.
Alles klar, dann danke ich dir für das Gespräch.
Ja,
wünsche dir alles Gute, sportlich wie beruflich und vor allen Dingen Verletzungsfreiheit.
Mhm, vielen Dank, ja, das ist richtig.
Und ich denke mal, wir sehen uns garantiert unterhalb der Saison mal wieder bei dem einen oder anderen Spiel.
Mhm. Und hoffentlich am Ende, wenn Pokal dann übergeben wird. Einer der Pokale oder vielleicht alle. Mal gucken.
Alle.
Mann. Was wäre das?
Einer fehlte diese Saison noch.
Ja, der Halle. Futsal-Landesmeister, den haben wir davor das Jahr, aber dieses Jahr hat es nicht gereicht zum perfekten Triple.
Aber man muss sich ja noch Ziele setzen.
Eben,
ne?
Genau. Dann hat man jetzt was für die Saison.
Das war Fußballzauberinnen und Mädchenträume. Der Podcast des Frauen- und Mädchenausschusses im Fußball-Landesverband Brandenburg. Vielen Dank fürs Zuhören und Teilen. Bis zum nächsten Mal.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Das war Fußballzauberinnen und Mädchenträume, der Podcast des Frauen- und Mädchenausschusses im Fußball-Landesverband Brandenburg. Vielen Dank fürs Zuhören und Teilen. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.